Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt ganz generell.
Hans-Dietrich Genscher 1990. Gekommen ist es anders. 1999 traten Polen, Ungarn und Tschechien dem Nordatlantischen Bündnis bei. 2004 8 weitere Länder.
Today we proudly welcome Estonia, Latvia, Lithuania. We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization.
George W. Bush 2004. Mit Estland, Lettland und Litauen traten erstmals ehemalige Sowjetrepubliken der NATO bei. Ein Jahr später nannte Russlands Präsident Putin den Zusammenbruch der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Der Beginn einer Reconquista.
Im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland droht Moskau jetzt mit einem Militäreinsatz. Präsident Putin bekam vom Parlament die Ermächtigung, zusätzliche Truppen in das Nachbarland zu entsenden. Dort spitzt sich die Lage vor allem auf der Halbinsel Krim zu.
10.000 Tote forderte der Ukraine-Konflikt bis heute. Tendenz steigend. Als Reaktion beschließt die NATO im Juli 2016, in Estland, Lettland und Litauen 4.000 Soldaten zu stationieren. Zur Abschreckung.
4 Nationen haben sich bereit erklärt, als Rahmennation die Verantwortung zu übernehmen. Deutschland wird die Verantwortung übernehmen in Litauen.
2017. Deutsche Soldaten werden in Litauen stationiert, direkt an der russischen und weißrussischen Grenze. Enhanced Forward Presence, verstärkte vorne Präsenz, so der Sprachgebrauch in der Truppe. Es handelt sich um die größten Truppenbewegungen seit Ende des Kalten Krieges.
Wir sprechen hier von 20 Schützenpanzer Malern, wir sprechen von 6 Kampfpanzern Leopard, wir sprechen von 4 weiteren Bergepanzern, Pionierpanzern, also insgesamt 30 Kettenfahrzeuge, von über 200 Fahrzeugen insgesamt, einschließlich dieser Kettenfahrzeuge, und wir sprechen von 120 Seekontainer, jetzt nur für das deutsche Material gesprochen.
Pulverfass Baltikum. Ein Feature über deutsche Soldaten an der Grenze zu Russland. Von Justus Wilhelm.
Oberstleutnant Stefan.
Guten Tag, Herr Oberstleutnant Justus Wilhelm. Ich wollte noch mal den Termin bestätigen, heute um 2. Das geht alles so klar?
Und, also von unserer Seite ja. Ich war davon ausgegangen, dass wenn irgendwas hakt, von Ihrer Seite Sie sich dann umgehend rühren.
Ich bin in Litauen, auf dem Weg in die kleine Stadt Rukla. Dort, wo in diesen Tagen Bundeswehrsoldaten ankommen. Früher war hier das westliche Ende der Sowjetunion. Und heute ist es das östliche Ende von NATO und EU. Immer wieder sehe ich Mahnmale am Wegesrand, Massengräber aus der Zeit der Weltkriege. Und dann die Kaserne, mitten im Wald.
Okay, das ist jetzt Ihr Zuhause hier für die nächsten Wochen.
Das ist jetzt erstmal mein Zuhause. I take him with me and I bring him out. He will be accompanied by me.
Oberstleutnant Stefan ist Presseoffizier der deutschen Kampftruppe, der Battle Group, wie es bei der NATO heißt. Und das Interesse der Medien ist riesig. Die Litauer wollen zeigen, da sind sie nun also, unsere Verbündeten.
Es zeichnen sich da schon wieder die nächsten Besuche ab, auch von entsprechenden VIPs und Veri-VIPs. Die Litauer planen wohl auch im Juni dann bei dieser Abschlussübung, plant man tatsächlich, dass die Verteidigungsminister sämtlicher teilnehmenden Nationen dann sich hier versammeln. Plus NATO-Generalsekretär.
Deutschland führt die NATO in Litauen an. Lead Nation heißt das im Jargon. Sogar Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin, war schon da. Mit einer sehr klaren Botschaft.
Never again. Will Lithuania stand alone?
Auf dem Schreibtisch des Presseoffiziers stapeln sich die Visitenkarten von Journalisten. Das ist nicht sein erster Einsatz. Er war schon in Mali, Afghanistan und im Kosovo.
Das ist so die einzige Erfahrung, die ich jetzt mit den Litauern gemacht habe. Sie neigen zu echter Spontanität. Selbst bei hochoffiziellen Dingen, also gut, ihre Präsidentin macht es ja vor. Ihre Präsidentin ist dafür bekannt, dass sie sämtliche Pläne direkt mal spontan über den Haufen wirft. So, also der Brigadekommandeur weiß, dass er keine Stuben vorzubereiten braucht, weil sie wird definitiv in die Stuben gehen, die nicht vorbereitet sind. Das macht es manchmal dann so schwierig. Und wenn dann deutsches Protokoll oder deutsche Vorstellungen mit am besten Zeitplan auf die Minute genau auf litauische Spontanität treffen, dann ist das manchmal echt anstrengend. Ich habe letzte Woche das andere Mal gesessen und hätte am liebsten in die Tischkante gebissen.
Noch sieht es in der Kaserne aus wie bei einem Umzug. Überall stehen Kisten, Computer samt Kabelwirrwarr und auffallend viele Kaffeemaschinen. Das Gebäude für die Deutschen ist Teil einer großen litauischen Kasernenanlage. Und erst vor kurzem haben es die Litauer für die Bundeswehr freigemacht. Man versucht sich einzurichten, anzukommen.
Also es gibt schon mal keinen Lift.
Nein, es gibt keinen Lift, sondern hier ist noch alles schön zu Fuß.
Wobei das jetzt ja auch erstmal alles übergangsweise ist. Und das ist dann hier quasi so der Betreuungsbereich. Jetzt hier schon mit den ersten Fernsehern, Playstation, dass man mal sich abends hinsetzen kann mit den Kameraden oder der Tischkicker, kleine Sitzecken, Tischtennisplatten, sodass man zumindest schon mal so ein Erstangebot auch hat an Freizeitgestaltung.
Freizeit ist in Rukla nicht unbedingt etwas Angenehmes. Rukla ist hässlich. Eine Garnisonsstadt aus der Sowjetzeit. Grauer Himmel, grauer Wald, graue Wohnblocks.
Es gibt hier genau eine Kneipe und alle Asylbewerber, die nach Litauen kommen aus der Europäischen Union, werden hier nach Rukla gebracht. Das heißt, die sind alle irgendwie hier. Das macht es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger.
Kaum einer der Flüchtlinge bleibt hier. Rukla ist kein Ort, an dem man leben möchte. Mit dem Traumbild Europa hat es sehr wenig gemein. Aber Rukla liegt im Schengen-Raum. Offene Grenzen bis zur Algarve. Und nach Berlin sind es nur gut 10 Stunden mit dem Bus. Und dann ist Rukla vergessen.
Kommen Sie in mein trautes Heim.
Im Erdgeschoss ist das Büro des Kommandanten. Und gleich gegenüber die Gemeinschaftsduschen.
Das ist doch eine Übergangslösung.
Ja, es hat noch rustikalen Charme.
Oberstleutnant Huber ist der Kommandant des Bataillons. 41 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, 2 Einsätze in Afghanistan. Jetzt soll er die Russen abschrecken mit seinen Soldaten und Panzern.
Wir haben uns sehr, sehr ernsthaft auf diesen Auftrag vorbereitet. Der Schwerpunkt unserer Ausbildung lag dabei eindeutig auf einer Verzögerungsoperation, das heißt eine Operationsart Verzögerung, defensiv. Und genau diese Ausbildung im Rahmen der Operationsart Verzögerung werden wir auch hier weiter fortsetzen. Dabei sind wir ganz wesentlich eingebunden in die Organisation der litauischen Streitkräfte und wären dann letztendlich im Falle eines Falles zusammen mit den litauischen Kameradinnen und Kameraden dafür verantwortlich, unseren Beitrag zur Verteidigung des NATO-Bündnisgebietes zu leisten.
Operationsart Verzögerung. Diese Operationsart soll den Angriff eines Feindes verlangsamen. Kennzeichnend ist, dass die eigenen Kräfte dem Angreifer unterlegen sind. Ziel ist es, nicht gestellt und vernichtet zu werden.
Überspitzt könnte man auch sagen, die Bundeswehr ist nur hier, um sich geordnet zurückziehen zu können. 1000 NATO-Soldaten umfasst Enhanced Forward Presence in Litauen. Zusammen mit der litauischen Armee käme man also auf rund 13.000 Soldaten.
Um kurz die Verhältnisse zu klären, Russland hat in den letzten Jahren stark in sein Militär investiert. Im Militärdistrikt West sind zurzeit rund 300.000 Soldaten stationiert. Ausgerüstet auch mit dem neuesten Panzermodell T-14, der modernste Kampfpanzer der Welt. Insgesamt verfügt das russische Heer nach Angaben von kremltreuen Medien über 6.000 voll einsatzbereite Kampfpanzer.
Was bringen wir denn mit? Wir bringen 6 Leopard 2 mit. 6, nicht 60, 6.
6. 6 deutsche Leopard 2 gegen 6.000 russische Panzer. Noch einmal in Worten, 6. Einen Stolperdrahteinsatz, so nennt man das. Es geht dabei nicht darum, eine Invasion wirklich zurückzuschlagen. Es geht lediglich darum, den politischen Preis zu erhöhen. Den Preis, den ein Angreifer zahlen müsste. Ob sich das für einen hier eingesetzten Soldaten nicht reichlich komisch anfühlt, möchte ich wissen.
Nein, überhaupt nicht. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einen klaren militärischen Auftrag haben, dass wir hier ein Teil eines Gesamtpaketes an Verteidigungsmaßnahmen der NATO sind. Und insofern fühle ich mich hier militärisch sinnvoll und zweckmäßig aufgehoben. Und wir haben einen klaren militärischen Auftrag.
Die Menschen von Rukla sind an fremde Soldaten gewöhnt. Jahrelang waren in der Garnisonsstadt Armeeangehörige aus allen Sowjetrepubliken stationiert. In den 70er Jahren wurde die Stadt quasi auf der grünen Wiese aus dem Boden gestampft. Als die Sowjetunion zusammenbrach, stand Rukla ganz plötzlich leer.
Als die russischen Soldaten weg sind, blieb hier einfach ein Vakuum, weil die litauische Armee so viele Wohnungen einfach nicht gebaut hat. Und deshalb ist hier ein großes soziales Problem entstanden.
In der Stadt treffe ich Arnold, den Pfarrer von Rukla. Kaplan, sagt er. Er ist nicht nur Geistlicher, sondern auch Soldat, Major, mit Kreuz auf den Epauletten. 7 Jahre Theologiestudium in Rom, Vatikanische Universität, Petersdom, Sixtinische Kapelle. Jetzt Rukla.
Super.
Ja, sehr gerne.
Arnold erzählt mir von der kleinen Mission der Caritas, die er hier leitet, in einem ehemaligen Armeegebäude. Frauen bereiten an großen Töpfen Kartoffeln mit Gulasch zu. Ein bisschen Essen, ein gutes Gespräch und das Wort Gottes. Das ist es, was Arnold den Menschen von Rukla gibt.
Hier wohnen sehr viele Alkoholiker. Jeder, der wollte, konnte nämlich hierher ziehen. Die Wohnungen waren ja alle leer. Deshalb sind viele arme Teufel, die in Vilnius oder in anderen großen Städten alles versoffen hatten, hierher gekommen. Sie haben ihre Wohnungen in der Stadt verkauft und hier billig gekauft. Und dann konnten sie eine Weile weitersaufen. Deshalb gibt es auch so viele Probleme mit Jugendlichen, mit Kindern, weil ihre Eltern sich überhaupt nicht um sie kümmern.
Für viele Kinder in Rukla gibt es nur noch Arnolds Suppenküche. Und die Spielgruppe von Schwester Simona.
There is no or a safe city to live, because there are many criminals, many suicides of adults.
Die Franziskanerin erzählt mir von Kriminalität und Arbeitslosigkeit, von Menschen, die kapitulieren, irgendwann von einem der Hochhausdächer springen. Viele Kinder in Rukla wachsen ohne Eltern auf. Und es gibt so gut wie gar keine Arbeit.
They are not have works. So, the situation is very difficult.
Und jetzt sind wieder Soldaten in Rukla, aus weiter Ferne hierher gekommen. Für die Kinder ist das aufregend.
Our children communicate with the soldiers.
Unsere Kinder wollen natürlich gerne mit den Soldaten reden. Die Soldaten haben ja auch immer Geschenke für die Kinder. Die Kinder heißen sie in Rukla gerne willkommen und dann hören die Kinder die Soldaten Englisch reden. Das ist gut. Dann wollen die Kinder nämlich auch Englisch lernen. Ich weiß nicht, wie es mit den Deutschen wird, weil sie ja noch nicht viel Erfahrung mit den Deutschen haben.
In Rukla hofft man auf die deutschen Soldaten. Nicht nur, weil sie ihre Panzer mitbringen, sondern weil sie Geld dabei haben. Man vielleicht gute Geschäfte mit ihnen machen kann. Und dieses Bild ist nicht neu in Litauen. Ein paar Kilometer weiter ist Vilija Jurinaitė groß geworden. Sie hat schon einmal gute Geschäfte mit deutschen Soldaten gemacht. Im Sommer war das, 1941.
Die Soldaten haben uns sehr gut bezahlt. Sie haben uns Schokolade gegeben. Das war eine totale Rarität in Litauen. Seife hatten sie, sogar Parfum. Alles, was sonst unerschwinglich für uns Dorfbewohner war. Ich glaube, sie wollten zeigen, dass sie sich gut benehmen können.
15 Jahre war Vilija Jurinaitė damals, jung und aufgeregt.
Die ersten deutschen Soldaten habe ich an einem Fluss gesehen. Wir haben gesehen, dass sie dort Zelte aufbauen. Mein Vater hatte Angst, dorthin zu gehen, also hat er uns Kinder vorgeschickt. Es war ein unglaublicher Eindruck. Da waren ungefähr 50 bis 60 Soldaten. Manche haben gebadet, nackt. Andere haben Zelte aufgebaut und das Abendessen vorbereitet. Und was sahen die gut aus? Alle so groß und blond. Und was mich am meisten beeindruckt hat, dass sie alle so gut gerochen haben, nach Kölnisch Wasser.
Das ganze Dorf habe irgendwann nach Kölnisch Wasser gerochen, erzählt Vilija. Sogar ihr Vater, der sich sonst so ungern gewaschen habe.
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs hatte die Sowjetunion Litauen besetzt. So war es im Hitler-Stalin-Pakt vereinbart worden. Mit der Roten Armee kam auch Stalins Gewaltherrschaft in die litauischen Dörfer. Kollektivierung der Landwirtschaft, Hinrichtungen, Plünderungen und Deportationen.
An einem Abend im Juni 1941 stand die sowjetische Geheimpolizei vor Wiljajas Haus. NKWD. Sie wollten die Eltern abholen, aber die Eltern waren nicht da. Der Hinweis einer jüdischen Freundin hatte sie gerettet. Wiljajas Tante hatte weniger Glück. Sie wurde für 8 Jahre nach Sibirien deportiert. Dann, nur eine Woche nach der Verhaftung der Tante, griff Hitler die Sowjetunion an.
Als die Deutschen kamen, waren wir enorm glücklich. Wir dachten, alles andere ist erstmal egal. Hauptsache, diese Deportationen hören auf. Die Kommunisten waren sowieso alle nach Russland geflohen. Aber alle, die mit den Russen nichts zu schaffen hatten, die fühlten sich gerettet.
In Wiljas Erinnerung brachten die Deutschen Ordnung. Und sie konnten sich benehmen.
Die Deutschen kamen zu uns nach Hause. Sie fragten nach Butter, Eiern und Milch. Aber sie haben immer sofort bezahlt. Wenn ein Soldat Eier genommen hat, dann hat er uns dafür eine Flasche Kölnisch Wasser gegeben. Das war überhaupt keine Plünderung. Ich weiß nicht, ob das ein Befehl war oder ob sie das von sich aus gemacht haben. Wir haben den ganzen Sommer ein großartiges Geschäft gemacht.
Auf die Wehrmachtssoldaten folgten die Einsatzgruppen unter dem Kommando des SS-Führers Reinhard Heydrich. Sein Befehl: Endlösung der Judenfrage. Den Auftakt dieses beispiellosen Genozids bildete die Vernichtung der litauischen Juden. Zwischen 1941 und 1944 ermordeten Heydrichs Einsatzgruppen in Litauen über 200.000 Menschen. Nahezu die gesamte jüdische Bevölkerung des Landes.
Absolut. Jos kai dar išvežė gėtą, mes mūsų kaimas pergyvenom per šitą moterį, per Meirinę. Visa mūsų tragedija buvo surišta su ja, kadangi būdavo mama.
Eines Tages wurden die Juden alle abgeholt und ins Ghetto gebracht. Meine Mutter hatte eine jüdische Freundin, Frau Mahl hieß sie. Genau die, die sie vor der Deportation gerettet hatte. Meine Mutter hat immer heimlich Lebensmittel zum Ghetto gebracht, Milch, Brot, Butter und auch Schweinespeck. Damals aßen die Juden alles, weil sie so Hunger hatten. Das Ghetto war im Wald und immer wenn gerade kein Wachmann da war, dann haben sie die Lebensmittel über den Zaun geworfen.
Viele, die bei den Einsatzgruppen von SS und SD mitgemacht haben, waren Litauer. Sie stellten Wachmannschaften in den Ghettos, brannten Synagogen nieder und erschossen in den Wäldern Menschen, die eben noch ihre Nachbarn gewesen waren. Ein Mörderdienst, zu dem sich viele freiwillig gemeldet hatten.
Ich glaube, dass die Litauer zu den Einsatzgruppen gegangen sind, um die Häuser der Juden plündern zu können. Meistens waren die Juden sehr arm, aber es gab eben auch sehr Reiche. Und als Wachmann im Ghetto konnte man mit den Juden Dinge tauschen. Sehr, sehr billig natürlich. Die Deutschen haben die Juden wegen ihrer Ideologie umgebracht, aber die Litauer haben beim Holocaust mitgemacht, einfach um sich zu bereichern. Ideologie spielte da gar keine Rolle.
Oberstleutnant Huber hat dafür gesorgt, dass seine Leute von diesen historischen Hintergründen wissen. Vor dem Einsatz hat Huber seinen Soldaten einen Lehrgang in litauischer Geschichte verordnet. Ob diese Geschichte noch eine Hypothek ist? Eine, die man hier ganz besonders zu spüren bekommt?
Überhaupt nicht, muss ich sagen. Wir sind hier sehr, sehr freundlich aufgenommen worden. Wir werden hier begrüßt, man fühlt sich gebraucht. Und es ist in keinerlei Weise in Bezug auf unsere manchmal doch wirklich sehr tragische deutsche Geschichte hier auch in Litauen angesprochen worden. Ich persönlich nicht. Das findet überhaupt nicht statt. Für die Litauer, denke ich, ist es ein Teil ihrer Geschichte, die sie jetzt mit uns erlebt haben. Aber sie haben natürlich auch viele andere Erfahrungen gemacht in Bezug auf Großmächte, in dem Fall auch auf die Sowjetunion, mit der sie auch teilweise negative und tragische Erfahrungen gemacht haben. Und meine ganz persönliche Meinung ist, dass einfach dieses vielleicht manche anderen geschichtlichen Ereignisse, die weiter zurückliegen, überlagern.
Arnold, der Kaplan, Schwester Simona, sie alle kennen Geschichten vom sowjetischen Terror, von der Unmenschlichkeit russischer Besatzer, aus dem eigenen Erleben vielleicht oder noch aus Berichten von Verwandten und Bekannten. An die marodierenden und mordenden deutschen Einsatzgruppen, so scheint es, kann sich hier fast niemand mehr erinnern. Vielleicht, weil die Deutschen so gründlich waren und dafür gesorgt haben, dass fast keine Zeugen überlebt haben. Oder weil niemand sprechen wollte über die eigene Mitwirkung an den Verbrechen gegen die jüdischen Landsleute.
Litova никогда не очень, да, как сказать, не переживала так очень тяжело немецкую оккупацию.
Litauen hat nicht so sehr unter der deutschen Besatzung gelitten. Wenn wir das Wort Besatzung hören, dann denken wir in erster Linie an die sowjetische Besatzung und nicht an die deutsche. Und die Zeiten haben sich eben sehr geändert. Deutschland ist heute ein blühendes Land, ist in der NATO und ein Vorbild für viele Völker. Wir sehen die Zusammenarbeit in einem guten Licht.
Litauen fühlt sich in der NATO und in der EU endlich dort, wo es immer hin wollte. Im Westen.
In der deutschen Geschichtsschreibung endet der Zweite Weltkrieg 1945. In Litauen nicht. Hier dauerte der Krieg offiziell bis 1953. Während der Westen Deutschlands bereits im Nachkriegsfrühling des Wirtschaftswunders erblühte, kämpften die Litauer noch.
Gegen Stalin und seine Armee, weil sie hofften, dass der Westen ihnen bald helfen würde. Sie befreien würde. Aber im Westen dachte gar niemand daran. Bis die Litauer ein halbes Jahrhundert später ihr Schicksal selbst in die Hand nahmen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Litauen hat praktisch die Sowjetarmee die Macht übernommen. Beim Vormarsch der Panzer in Wilna gab es Tote und Verletzte. Die sowjetische Zentralregierung hat die nach Unabhängigkeit strebende Baltenrepublik Litauen weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht. Nach dem gewaltsamen Vorgehen in der vergangenen Nacht hält das Militär alle wichtigen Punkte in der Hauptstadt Wilna besetzt.
Wilna heute Nacht. Sowjetische Kampfpanzer und Fallschirmjäger rücken gegen das Fernsehzentrum 5 Kilometer von der Stadtmitte entfernt vor. Es ist von Litauern umstellt, die es schützen sollen. Dann gegen 0.30 Uhr fallen die ersten Schüsse. Augenzeugen berichten, dass die Panzer Barrikaden niederwalzten und auch Menschen überrollten. Über die Stadt wurde eine Ausgangssperre verhängt. Präsident Landsbergis in einem Telefongespräch mit französischen Journalisten: Es ist ein richtiger Krieg. Sie schießen auf unser Volk.
Der Blutsonntag von Vilnius markierte das letzte Aufbäumen des sowjetischen Imperiums, bevor es zerfiel. Nerijus Maliukevičius war 1991 Direktor des jungen litauischen Rundfunks.
That night, the radio and television buildings were captured by Soviet paratroopers Alpha Group. There were 4 tanks. They shot hollow shots around, and there were 33 Alpha Group people. We start shooting to the windows of radio, of national radio. And simultaneously they occupied the TV tower of Lithuania in Vilnius, and 13 people were killed that time near TV tower.
Bis zum Schluss sendete der litauische Rundfunk, bis die sowjetischen Soldaten im wahrsten Sinne des Wortes den Stecker zogen.
These are original bullet marks that they fired through the window. And then they entered through the door.
Sie fingen an, auf die Fenster zu schießen. Hier, sehen Sie die Einschusslöcher neben den Fenstern? Dann stürmten die Sowjets das Gebäude, schlugen die Türen ein. Alle Journalisten wurden rausgeschmissen. Aber wir sendeten bis zur letzten Minute. Und die beiden Moderatoren berichteten, was passierte. Dass die Soldaten alles kurz und klein schlugen. Dass sie trotzdem weiter senden. Dass sie weiter bei den Hörern sind. Und dann kappten sie die Leitung.
Am Abend des 13. Januar 1991 hatte die Sowjetarmee Rundfunkgebäude und Fernsehturm in Vilnius unter ihre Kontrolle gebracht. Der litauische Rundfunk sendete weiter, mit Hilfe von Amateurfunkern und einem kleinen Hörspielstudio in der Stadt. sechs Monate lang. Bis im August in Moskau reaktionäre Kräfte gegen Gorbatschow putschten und die Sowjetunion schließlich nur noch Geschichte war.
Seit 3 Tagen bin ich in Vilnius, der Hauptstadt des Landes. Dunst liegt über der Stadt, starker Frost. Die Heizung in meinem Hotel schafft es nicht. Und es geht Angst um, die Angst, dass es wieder passieren könnte, dass russische Panzer über die Straßen von Vilnius rollen.
Well, after the Russian aggression started in Ukraine.
Wissen Sie, seit der russischen Invasion in der Ukraine haben wir die Sorge, dass wir die Nächsten sein könnten. Ich meine, wenn Russland die NATO herausfordern will, dann könnte das durchaus in den baltischen Staaten sein.
Gabrielius Landsbergis, Oppositionsführer und Enkel des ersten Präsidenten der unabhängigen Republik Litauen.
Ich stehe auf dem Parlamentsplatz. Vor mir baut sich ein veritabler Ritter auf. Darüber staunt hier niemand. Der Ritter schnauft in seiner schweren Rüstung. Heute ist Tag der paramilitärischen Kräfte. Hier in Litauen will man wehrhaft sein. Viele Bürger haben Uniformen und Waffen zu Hause im Schrank, falls die Russen kommen.
We have a rifleman union, which is responsible actually to organize this kind of like partisan movement.
Wir haben hier eine Partisanenbewegung. Das ist ein altes Konzept. Es gab es schon während des Zweiten Weltkriegs. Die Aufgabe der regulären Armee ist es ja, einen Feind abzuwehren. Aber wenn der Feind es trotzdem schafft, einzumarschieren, dann ist es Aufgabe der Paramilitärs, eine Partisanenbewegung zu organisieren und jeden der Invasoren zu töten.
Linas Idzelis, Major der litauischen Armee. Abteilung Info-Ops, Abwehr feindlicher Propaganda und Einflussnahme.
Linas ist stolz auf seine Landsleute. Seit der russischen Invasion in der Ostukraine hat die litauische Armee keine Sorgen mehr, was den Nachwuchs angeht.
Wir müssen jetzt überhaupt niemanden einziehen. Wir haben 3.500 Plätze für Wehrpflichtige. Aber neuerdings kommen alle freiwillig. Wir müssen niemanden überzeugen, böse Briefe schreiben oder mit Gefängnis drohen. Die Leute verpflichten sich freiwillig. Das ist eine großartige Situation.
Linas ist ein Mann des Krieges. Uniform trägt er heute trotzdem nicht. Dafür einen schwarzen Kapuzenpullover. Kein Haar ist übrig auf dem glatt rasierten Kopf. Ich habe mich schon ein paar Mal mit ihm getroffen. In mein Mikrofon wollte er bisher nicht sprechen. Das ist heute anders. Ich habe einen offiziellen Termin im Verteidigungsministerium. Er will mir erzählen, warum das alles nötig ist. Die Wehrpflicht, die Partisanen, die NATO-Soldaten in seinem Land.
Wenn die Russen die Möglichkeit sehen, dein Land zu erobern, dann werden sie das tun. Aber wenn du dich ihnen entgegenstellst, ihnen direkt ins Gesicht schlägst, dann sehen sie, dass sie es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun haben. Dann hören sie auf. Was ich sagen will, wir müssen zeigen, dass wir kämpfen wollen, dass wir Waffen haben und dass wir ihnen ohne Kampf keinen Meter ohne Blutvergießen überlassen werden.
Nach der russischen Besetzung der Krim hat sich in Litauen alles geändert. Die Sorge vor der russischen Bedrohung steigerte sich zur Panik. Stolz zeigt mir Linas, der litauische Major, ein kleines Büchlein. Es ist voll mit Bildern von Panzern und Waffen. Es ist eine Anleitung für Partisanen.
Exactly. We're giving some kind of also example. You know how to identify Russian infantry fighting vehicles, the airborne infantry.
Genau. Wir geben da ein paar Beispiele. Wie identifiziere ich russische Fahrzeuge? Wie hält man sich warm? Außerdem zeigen wir verschiedene Pistolen, Gewehre, Scharfschützengewehre, was man so braucht halt.
You know, so grenade launchers, the sniper weapons and the barrel grenade launchers. Yeah, all this stuff.
Dieses kleine Büchlein wird herausgegeben vom litauischen Verteidigungsministerium und in sehr großer Auflage im ganzen Land verteilt. Wie verbinde ich Schussverletzungen? Wie muss ich mich kennzeichnen, um Anspruch auf Behandlung im Sinne der Genfer Konventionen zu haben? Wie erkenne ich russische Spezialeinheiten? Litauen im Jahr 2017, das ist ein Land im rhetorischen Kriegszustand. Und die Politik tut wenig, um diese Geister wieder einzufangen.
Russlands anstehendes Manöver ist eine klare Vorbereitung. eine Vorbereitung auf einen Krieg mit dem Westen. Dalia Grybauskaitė, Präsidentin Litauens.
Tatsächlich wären die NATO-Soldaten hier Russland heillos unterlegen. Wenn es hier wirklich knallt, dann wird es für uns aber zappenduster. So sagte mir das ein deutscher Soldat in Rukla. Warum also diese Truppenverlegung? Eine Verlegung, die Russland nur provoziert, ohne Putin wirklich etwas entgegensetzen zu können.
Das langfristige Ziel der baltischen Staaten ist es, Abschreckung zu erhalten. Sie wollen nicht nur Rückversicherung, sondern man möchte Fähigkeiten auf dem eigenen Territorium haben, auch Bündnisfähigkeiten, die die Kosten einer militärischen Aggression für den Gegner weit nach oben treiben und die dadurch die Wahrscheinlichkeit des Beistands der NATO wahrscheinlicher machen.
Kai-Olaf Lang, Experte für die baltischen Staaten, Mitarbeiter des größten politischen Thinktanks Europas, SWP, Stiftung Wissenschaft und Politik. Aus Artikel 5 des Nordatlantischen Vertrages. Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine von ihnen als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede Partei Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich die Maßnahmen einschließlich der Anwendung von Waffengewalt trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten.
Die sie für erforderlich erachtet. Was wehrhaft klingt, ist in Wahrheit nicht mehr als eine Absichtserklärung. Wenn es wirklich knallt, dann lässt Artikel 5 alles zu. Vom atomaren Erstschlag bis zur freundlichen Beileidsbekundung. Und die Sorge in Litauen ist groß, dass die NATO am Ende des Tages Berlin, London, New York nicht für Vilnius, Kaunas und Daugavpils opfern wird. Für Städte, deren Namen man in Deutschland nicht mal richtig aussprechen kann.
A lot of nations now who are placed here in the Baltic states. For example, here we have six nations already.
Mit den NATO-Truppen hätten wir 6 Staaten, die sofort im Krieg wären. Wir würden dann definitiv Bilder bekommen von russischen Gräueltaten. Wenn eure Politiker das sehen, dass ihre Soldaten auf litauischem Boden sterben, dann wird es eine Rolle spielen, wenn sie an ihren Kabinettstischen sitzen und diskutieren.
Zum Glück gibt es keine Automatismen, sondern man möchte natürlich immer eine politische Steuerung haben, die auch flexibel ist. Ja, das ist übrigens auch die Philosophie natürlich der NATO. Man sagt, das ist ein flexibler Ansatz. Wir können möglicherweise hochfahren, wir können es aber auch auf dem eher symbolischen Level belassen.
Hello.
Ich habe einen Termin im Außenministerium in Vilnius. Mein Thema zieht hier offenbar. Ohne weiteres bekomme ich eine Interviewzusage vom Außenminister persönlich. Antanas Linkevičius, heute Sozialdemokrat, früher KPDSU und Leiter des litauischen Komsomol, der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.
Russians are very decent people, frankly, but they're getting clear messages usually. If message is not clear, it's perceived as weakness usually.
Die Russen sind eigentlich höfliche Menschen, aber sie brauchen klare Ansagen. Wenn deine Ansage nicht klar ist, dann legen sie dir das als Schwäche aus. In der Regel wirken bei ihnen Argumente der Stärke. Viel besser als höfliche Diplomatie.
Purely polite diplomacy.
Wie wahrscheinlich ist eine russische Invasion wirklich? Eines ist klar. Seit Wladimir Putin anno 2000 Präsident wurde, hat er Russland umgekrempelt. Und vor allem die Medien. Putin hat kapiert, dass Meinung eine Waffe ist. Und dass der Kampf um die Köpfe entscheidend ist, wenn er Russland zu alter Größe führen will.
Propaganda becoming a weapon. There are many questions. Are we living in the conditions of war? Maybe not conventionally, but we are living in conditions of information war. And what I would say, we are losing.
Здравствуйте, на НТВ новости в студии Дмитрий Забойский.
Die russischen Medien unterstehen nahezu ausnahmslos der Regierung.
Größte Unternehmen auf dem Markt sind die allrussische staatliche Fernseh- und Radiogesellschaft WGTRK und die Gazprom Media. Allein der staatliche Auslandssender Russia Today verfügt über einen Jahresetat von geschätzten 400 Millionen Euro. Mehr als das litauische Militärbudget.
Putin hat es verstanden, aus den verschnarchten sowjetischen Staatssendern hochprofessionelle Sprachrohre des Kreml zu schmieden. Und nichts erinnert mehr an diese tümelnden Programme der Sowjet- und der Jelzin-Zeit. Man hat gelernt von CNN und Hollywood.
Es ist ganz einfach so, dass man die Chancen, die sich hier bieten, klar erkannt hat und die auch bereit ist, wirklich auszunutzen. Ja, man kann die Bevölkerung, wenn man es geschafft hat, die Medien zu kontrollieren, wirklich lenken. Und der Köder muss ja nicht dem Fischer schmecken, er muss dem Fisch schmecken.
Ich bin von Vilnius nach Riga gefahren, in die Hauptstadt des Nachbarlandes Lettland. Hier arbeitet Oberstleutnant Bernd Sölter. Er ist Teil des deutschen Engagements im NATO Center of Excellence, das Forschungszentrum der NATO für feindliche Propaganda. Der Standort Riga ist dabei nicht zufällig gewählt. Die Hälfte der Menschen in Riga spricht Russisch. Und im Fernsehen laufen fast nur die Programme des Kreml.
Ich vergleiche das immer gerne mit Platos Höhlengleichnis. Sie sind in einer großen Höhle gefangen und das, was Sie in den Medien wahrnehmen, sind die Schatten an der Wand. Neudeutsch die Informationsblase. Und wenn Sie nichts anderes wahrnehmen als das, was vom Kreml bereits gestreamlined ist, dann halten Sie das auch irgendwann für die Wahrheit.
Beispiel Ukraine-Konflikt. Im russischen Sender Pjerwej-Kanal läuft auf dem Höhepunkt der Kämpfe ein Bericht. Thema: die angebliche Kreuzigung eines kleinen Jungen. Geschehen in der ukrainischen Stadt Slawjansk. Begangen von ukrainischen Soldaten.
Es passierte im Stadtzentrum, am Leninplatz. Der einzige Platz, wo man ein paar tausend Leute zusammentreiben kann. Die Soldaten trieben alle Einwohner zusammen, die sie finden konnten. Alte, Frauen und Kinder. Dann holten sie einen 3 Jahre alten Jungen und kreuzigten ihn auf ein Brett. Ein Soldat schlug die Nägel ein, die anderen Soldaten hielten ihn fest. Sie machten das alles vor den Augen der Mutter. Sie wurde gezwungen zuzusehen, wie ihr Sohn blutete. Das Kind wimmerte vor Schmerzen. Es war unmöglich, das mit anzusehen. 1,5 Stunden später, als der Junge gestorben war, da nahmen die Soldaten seine Mutter. Sie war schon bewusstlos. Dann banden sie sie auf einen Panzer und fuhren um den Platz.
Eine Geschichte zur besten Sendezeit. Im größten russischen Sender Pjerwej-Kanal. Unfassbar, grausam und haargenau passend zum russischen Narrativ. Dass ukrainische Faschisten einen Genozid an der russischen Zivilbevölkerung begehen. Es gibt da nur einen ganz kleinen Fehler. Die Geschichte stimmt nicht.
Hinterher wurde wirklich gut dargestellt, dass die Frau, die da interviewt wurde, eigentlich eine russische Schauspielerin ist, die eine geringere Bekanntheit hat, aber in einer Soap, einer russischen Seifenoper mitgespielt hat. Das war eine russische Schauspieler. Und so ist es natürlich dann wirklich bedenklich, wenn die Bevölkerung, ja, wenn die Bevölkerung Medien ausgesetzt ist, die selektiv berichten, die Zeugen, Interviewpartner faked, bezahlt, inszeniert. Also auch solche Sachen, ja, mit denen ist man konfrontiert.
Ein paar Ergänzungen. In der Stadt Slawjansk gibt es keinen Leninplatz, von dem die vermeintliche Augenzeugin spricht. Nirgendwo in den sozialen Netzwerken oder im Internet sind Bilder der angeblichen Kreuzigung aufgetaucht. Kaum vorstellbar im Zeitalter allgegenwärtiger Smartphones. Und keiner der Einwohner von Slawjansk will den Vorfall beobachtet haben. Und das, obwohl angeblich Tausende dabei waren.
Die Geschichte von Slawjansk ist nur die Spitze des Eisberges. Das Internet ist voll mit tendenziösen Berichten, Falschmeldungen und offensichtlichen Lügen. Verbreitet auf Seiten wie Sputnik oder Bold News. Allesamt Kreml-Medien. Die Staaten des Baltikums, so wollen sie die Nutzer glauben machen, sind gescheitert. Eine billige Werkbank Westeuropas, durchtobt von marodierenden Nazi-Horden und voller Flüchtlinge, die Frauen vergewaltigen.
Eine Strategie? Im Hotel setze ich mich vor den Fernseher. Zwei Fernbedienungen liegen bereit. Eine Fernbedienung für das reguläre Kabelfernsehen, Euronews, sogar deutsche Programme und natürlich die lettischen. Nicht sonderlich aufregend, das Ganze. Die zweite Fernbedienung für das russische Fernsehen via Satellit. Deutlich schicker und in High Definition. Первый канал gibt es, Россия 1, die ganze Palette der Kreml-Medien und natürlich NTV, früher ein unabhängiger Privatsender, jetzt im Besitz von Gazprom. Dort bleibe ich hängen.
Also was man da sieht, ist ein Kasper, so wie der Kasperle aus dem Kasper-Theater, der so etwas wie die EU darstellen soll. Und dann eine ziemlich hässliche, weil von einem Mann dargestellte oder verballhornte Julia Timoschenko, die ein Lied singt, wie schrecklich das doch in der Sowjetunion gewesen ist und dass diese ganzen Russen so grauenhaft sind und wie schön es in der EU wäre. Und machen sich auch lustig über den Flugzeugabsturz MH17.
Es läuft eine Comedy-Show. Die Komiker nehmen die aktuelle Politik aufs Korn. So wie sich's gehört. Die Ukraine, Amerika und natürlich Trump. Nur eines nicht. Die eigenen Politiker.
Humor ist natürlich eine starke Emotion. Und es geht um die Attraktivität des Inhaltes. So, und jetzt überlegen Sie mal, wie schaffe ich es, meinen Inhalt zu transportieren? Wenn ich Ihnen einen guten Witz erzähle, ja, dann nehmen Sie den auf und Sie erzählen ihn zu Hause Ihrer Familie oder vielleicht Ihren Nachbarn weiter. Und Sie erinnern sich dann auch dran, weil es nämlich mit einer guten Emotion verknüpft ist.
Dieses Dauerfeuer aus den russischen Propagandakanälen hat bei Politikern wie Gabrielius Landsbergis und Außenminister Linkevicius eine Sorge wachsen lassen. Die Sorge, sich nicht mehr auf das eigene Volk verlassen zu können.
There are warning signs. One of our newspapers made them research and asked people, you know, how do you value, let's say, Putin? How do you see Putin's policies?
Es gibt Alarmsignale. Eine unserer Zeitungen hat eine Umfrage gemacht. Wie finden Sie Putin? Und natürlich findet die russische Minderheit Putin ziemlich gut. Das können wir nicht ignorieren. Weil es einfach darauf hinweist, dass, Gott behüte, wenn diese Leute sich eines Tages entscheiden müssen, sie sich anders entscheiden, als wir erwarten.
If one day, God forbid, people were made to choose, some of our people might choose differently than we would expect them.
Wissen Sie, eigentlich sind unsere Minderheiten sehr gut integriert, sprechen unsere Sprache, sind loyal zum Staat. Aber ich denke an die, die dieser Propagandamaschine ausgesetzt sind. Die sind wirklich vergiftet. Die haben eine Hirnwäsche bekommen.
Nirgendwo im Baltikum wohnen mehr Russischsprachige als in der lettischen Provinz Lettgallen. Dort fahre ich hin, weil ich wissen möchte, was dran ist an der angeblichen Gehirnwäsche. Als ich ankomme, ist es schon Abend in der Hauptstadt Daugavpils. Im Artillerias Pagrabi, einer legendären Kneipe, spielt heute eine Band. Das Bier ist gut. Mir gegenüber steht Einars, der Barkeeper, ein Lette. Und er macht sich Sorgen um seine Stadt.
The thing is that Daugavpils as a city, it's very, very Russian. There is 60% or 70% Russian-speaking majority here.
Weißt du, Daugavpils ist wirklich sehr, sehr russisch. 60-70% sprechen hier Russisch. Und die Letten in der Stadt? Das sind vielleicht 20%. Aber hier in dieser Bar haben wir eine Regel. Wenn wir wissen, dass ein Gast von hier kommt, dann sprechen wir nämlich nur Lettisch mit ihm. Das hat manchmal schon wirklich zu Problemen geführt.
No, we're going to be speaking Latvian only. And that sometimes has led to some confrontations.
Heute Abend spielt eine Metalband aus Riga im Artillerias Pagrabi. Die Kiss of the Dolls. Harte Musik auf Lettisch. Für manche in Daugavpils ist das offenbar eine Provokation. Als das Konzert begonnen hat, gerät Einars mit einem Kunden in Streit. Ich sehe noch, wie der Mann aufspringt, aus der Bar stürmt und auf Russisch irgendetwas von Faschisten brüllt. Und dass sie schon noch sehen werden.
Was war das Problem, frage ich.
I don't know. To be honest,
keine Ahnung, was sein Problem war. Irgendwie dachte er, dass wenn du aus Daugavpils kommst, dass du dann Russisch können musst. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann sieht er das als Beleidigung. Ein bisschen Alkohol dazu und plötzlich ist das ein Problem.
A little bit of alcohol and there you go. Somebody sees a problem.
Hinter Einers hängt an der Bar eine große Fahne der Ukraine, als Zeichen der Solidarität. Ein Statement gegen Russland, gegen die Annexion der Krim. Dort gab es ja schließlich auch eine große russische Minderheit. Ob die Russen hier auch eines Tages nach Putin rufen könnten?
Absolutely not.
Why?
Well, for one thing, as funny as that may sound, these Russian speakers, they actually kind of like living here.
So komisch das klingen mag, die Russen hier, die mögen das hier zu leben. Sie machen echt mal Stress, was die EU angeht, aber sie sehen einfach die Vorteile, hier zu leben. Sie sind wirklich loyal zu unserem Land. Ich habe eine Menge Freunde, die Russisch sprechen. Die sind Offiziere in der lettischen Armee. Also ich glaube, dass es echt nicht den Hauch einer Chance gibt, dass so etwas wie in der Ukraine hier passieren kann.
I definitely don't think there is even the slightest possibility that something like that could happen.
Optimistisch. Denn NATO-Militärs und politische Beobachter sehen das ein bisschen anders. In ihren Schubladen schlummern detaillierte Planspiele für diverse geopolitische Konfliktgebiete, sogenannte Wargames. Eines davon, eine Eskalation zwischen dem lettischen Staat und der russischen Minderheit in Daugavpils. Ein möglicher Weg in den Dritten Weltkrieg.
Nehmen wir den Osten Lettlands, Stadt wie Daugavpils, Dünaburg. Und jetzt gibt es einen Beschluss des Stadtrates, demzufolge man in den Schulen wieder viel mehr Russisch unterrichten muss.
Kai-Olaf Lang, SWP Think Tank.
Und jetzt weigern sich die Lehrer, das zu tun, weil sie vom lettischen Ministerium angestellt sind. Der Stadtrat versucht, das trotzdem durchzuexerzieren. Es gibt Demonstrationen von Russischsprachigen. Die Polizei agiert unbeholfen. Es gibt Verletzte bei diesen Demonstrationen. Es fließt Blut. Und plötzlich haben wir Gewalt mit im Spiel. Es tauchen Uniformierte auf, die vielleicht rübergeflogen werden. Russland hat einen Hubschrauberstützpunkt unweit der lettischen Grenze vor einigen Jahren wieder eröffnet. In ein paar Minuten könnten diese da sein. So, dann hätten wir schon eine Situation, wo dann auch viele der Russen, die eigentlich neutral waren, die keinen Ärger wollten, die aber sagten, naja, wir sind hier die Underdogs und man geht mit Gewalt gegen uns vor, die anfangen sich zu solidarisieren.
Am nächsten Morgen stehe ich auf dem Zentralplatz von Daugavpils. Es riecht nach Braunkohle. Kalter Nebel zieht von der Düna hinauf in die Stadt. Demonstrationen von aufgebrachten Russen sehe ich nicht. Dafür eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen. Kinder lachen. Die Stimmung ist gut. Und die Leute auf der Eisbahn sprechen gerne mit mir. Alle auf Russisch. Auch Aljona. Ich möchte von Aljona wissen, ob sie glaubt, dass so etwas wie in der Ukraine auch hier in Daugavpils passieren könnte. Entgeistert schaut sie mich an. Absolut nicht, sagt sie. Die Letten seien so viel friedlicher als die Ukrainer. Und die russische Minderheit würde hier auch ganz anders ticken. Alle würden sich gut verstehen. Niemand wolle Krieg. Aljonas Mann Aljek steht neben ihr, schiebt ihren kleinen Sohn Sascha im Kinderwagen hin und her. Zu Hause sprechen sie natürlich nur Russisch. Schließlich war Aljek mal früher Offizier in der Roten Armee. Was er vom Prinzip der zwei Fernbedienungen hält, das ich im Hotelzimmer erkundet habe?
Wir sprechen doch Russisch. Wir gucken natürlich auch russisches Fernsehen. Aber wir gucken das ohne Fanatismus. Man muss nicht denken, dass wenn wir russisches Fernsehen sehen, dass wir auch so denken. Gebildete Menschen können das unterscheiden. Wir hören uns alles an und wir erkennen, wo gelogen wird.
Früher stand hier auf dem Zentralplatz die unvermeidliche Lenin-Statue. Heute herrscht hier große Leere. Es ist ein bisschen, als hätte man der Stadt etwas genommen, ohne etwas Neues anzubieten. Eine alte Frau erzählt mir, dass die Menschen in Daugavpils nun arbeitslos seien, weil die EU die große Zuckerfabrik in Daugavpils geschlossen habe.
Ob sie denn gerne in der EU ist, frage ich Aljona.
Знаете, трудно сказать, в хороших ли руках Латвия. Могу только сказать, что когда пришел Европейский Союз, в Латвии развалилось все.
Was gut ist und was schlecht ist, schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, dass seit Lettland in der EU ist, ist hier alles zusammengebrochen.
Трудно сказать.
In diesen Tagen sind wieder deutsche Soldaten im Baltikum angekommen. Nur ein paar Kilometer weiter entfernt, in Rukla, im Nachbarland Litauen. Am Tag meiner Abreise bin ich noch einmal vor Ort in Rukla. Am Vortag hatte ich eine mysteriöse E-Mail in meinem Postfach entdeckt. Eine Frau in der Nachbarstadt Jonava will etwas Unfassbares mitbekommen haben. Diese Mail ging an diverse Journalisten, Behörden und den Parlamentspräsidenten von Litauen.
Betreff: Bericht über Kindesmissbrauch. Hallo, ich arbeite als Freiwillige in einem Kinderheim in Jonava. Am Montag, den 13. Februar, habe ich mitbekommen, dass ein 15 Jahre altes Mädchen sich verändert hat. Sie wurde sexuell missbraucht. Am Freitagabend ist sie auf dem Schulweg deutschen Soldaten begegnet. Sie waren betrunken. Zuerst war es nur eine Art Flirt. Dann haben die Soldaten sie festgehalten und vergewaltigt.
Es ist eine Falschmeldung, das ist sehr schnell klar. Lanciert wahrscheinlich vom russischen Geheimdienst. Oberstleutnant Huber und seine Männer, sie werden es in Litauen mit einem Feind zu tun bekommen, den man mit Panzern nicht bekämpfen kann. Ich komme vorbei an den zerschossenen Truppenübungsplätzen aus der Sowjetzeit. Ende Juli soll hier wieder scharf geschossen werden. Die Übung Iron Wolf steht dann an. Eiserner Wolf. Nur ein paar Kilometer weiter ziehen die Russen in diesen Tagen Truppen zusammen. Für eines ihrer größten Manöver aller Zeiten. Operationsname Sapat. Westen. Das war auch der Schlachtruf, mit dem die Rote Armee 1945 gegen Berlin zog. Schnee liegt auf den dunklen Tannen von Rukla. Es ist kalt geworden in Europa.
Ich denke, durch Enhanced Forward Presence kann die NATO glaubhaft unterstreichen, dass die baltischen Staaten ein Teil der NATO sind, dass die NATO für die baltischen Staaten einstehen will und dass es hier nicht so leicht werden wird wie vielleicht in der Ukraine oder mit der Krim.
Das ist doch eine eindeutige Eskalation. Also ich habe Angst. Ich habe Angst, dass die Kriegsgefahr in unserem Lande durch diese Aufrüstung steigt.
Zu wenig, 1.000 deutsche Soldaten, zu wenig.
Wie viele braucht man denn?
Oh, 10.000.
More troops, more tanks or whatever, weaponry, you know, is always welcome.
Wenn wirklich beginnt der Krieg, dann bleibt hier nichts, wofür wert ist zu leben.
Sie hörten Pulverfass Baltikum, ein Feature über deutsche Soldaten an der Grenze zu Russland, von Justus Wilhelm. Es sprachen Cornelia Schramm, Holger Postler, Jens Schellhaas und der Autor. Ton und Technik Eva Garte, Regie Walter Weber, Redaktion Michael Augustin. Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD-Radio-Feature 2017.